Hallo, willkommen wieder in meinem Podcast-Kanal, Video-Podcast-Kanal. Heute wird es ein bisschen lauter draußen. Irgendwas machen die damit. Gebläse, Dampfreiniger oder was auch immer. Sehr unvorteilhaft. Aber egal, ich kann die Zeit immer gerade nicht immer bestimmen. Immer wenn ich mal Lust habe, mache ich hier was, dann mache ich das. Weil ich gerade ein bisschen Freiraum habe und warte auf Kundschaft oder eben halt auf Fehlteile. Und das ist gerade der Fall. Nun gut, wie gesagt, Zuspruch gefunden hat das Thema Kamerasystem und Großformat. Wie beginne ich mal zu fotografieren? Wie lerne ich was? Und da möchte ich dran anknüpfen. Jetzt gehen wir in den Bereich in des möglich bezahlbaren, tragbaren oder den Umfang. Wie lerne ich am besten Fotografie? Auch für die Leute, die es, sagen wir mal, ambitioniert betreiben möchten, also hobbymäßig. So, und da knüpfe ich also jetzt mal dran an. Also der Tenor war bei der ersten Folge, sagen wir mal, die analoge Fotografie, sprich Großformat und Technik. Das möchte ja nicht jeder betreiben. Der es noch macht, wie gesagt, Hut ab, schöne Sache. Und wenn man jetzt trotzdem Fotografie lernen möchte und nicht auf analog setzen möchte, aber man möchte, sagen wir mal, die Grundkenntnisse und das Fotografieren überhaupt mal lernen, dann habe ich so ein paar Empfehlungen, die vielleicht für den einen oder anderen wichtig ist oder sind. Kaufe dir nicht gleich das neueste System, nur weil es super schnell ist oder alle Features abdeckt, die man sowieso nachher nicht unbedingt alle beherrscht. Davon brauchst du nur einen klitzekleinen Teil. Eigentlich brauchst du fast nicht viel. Du musst nur lernen, was bedeutet ISO oder ASA, was ist ein Histogramm. Wir sprechen jetzt von der digitalen Fotografie. Wie funktioniert das? Die Eigenschaften der Kamera sollte auch man mal recherchieren. Da gibt es tolle YouTuber, die, sagen wir mal, tiefer reingehen. Aber es gibt auch Plattformen wie die Preview, die diese Kameras auf Herz und Nieren prüfen und das eigentlich sachlich sehr gut machen. Ich glaube, es ist ein britischer Kanal, kommt aus London. Und dann die Sache, dass du, sagen wir mal, erstmal anfängst, die Hintergründe zu bekommen. Und dann macht die Sache auch viel mehr Spaß, wenn du dann dadurch mehr, viel mehr, auch autodidaktisch mehr lernen kannst. So. Also nochmal so in eigener Sache. Wenn ihr mal Lust habt, dann hinterlasst einfach mal ein paar Kommentare oder ein Abo. Like würde ich mich immer drüber freuen. Das ist auch ganz wichtig für diesen YouTube-Algorithmus. Und ich habe ja auch eine eigene Kanalseite bei Let's Cast FM. Wenn man da auch mal was reinschreiben könnte, das wäre auch ganz gut. Das ist auch ganz wichtig, dass dieser Kanal, sagen wir mal, ein bisschen nach oben gepusht, was ich brauche. Das entscheidet sich danach, ob ich dann noch mehr mache in dem Bereich, was euch interessiert. Dann will ich dann aus meinem Erfahrungsschatz noch ein bisschen was hinterlassen, denn Wissen ist nicht doof. Das macht nicht dümmer. Und von daher Tipps und Tricks gebe ich gerne. Würde mich freuen, wenn ihr das machen würdet. Danke. Also, erste Empfehlung. Kaufe dir eine Kamera, die vielleicht schon 10, 15 Jahre alt ist, die digitale. Aber die, sagen wir mal, genügend Daten machen kann. Die waren damals gut und werden auch heute noch gut. Und dann gebe ich jetzt mal so eine kleine Empfehlung raus, wo du, sagen wir mal, die Fotografie ein bisschen lernen kannst, wo das Menü, sagen wir mal, schön übersichtlich ist. Und wenn ich ein bisschen mit beschäftigst, zum Beispiel der Pentax K20 ist auf jeden Fall mal so ein System, was du dir kaufen kannst und vielleicht zeitweise ein bisschen ärgern kannst, aber musst, weil es hat ein paar Schwächen. Aber bildlich macht die schon sehr gute Bilder und wenn man dann später mit dem Photoshop tiefer eingreifend die Bilder bearbeitet, kommt dieser Wow-Effekt. Und wie immer im Leben, und das spielt heute auch noch eine große Rolle, die Kamera, das Gehäuse, spielt nicht die Rolle an sich, sondern Datenträger, sprich in dem Fall Chipsatz, der die Daten transferieren muss. Das ist eigentlich dein Negativ. oder dein Filmmaterial und ganz klar Objektive. Objektive spielen heute immer noch eine große Rolle und werden es auch immer tun, weil das ist das Auge. Und dann gehen wir auch mal gleich rein, worauf solltest du achten? Wenn man solche Systeme kauft, dann gibt es solche Kit-Zooms und vom Hersteller mitgebracht, damit du, sagen wir mal, marketingtechnisch erstmal sofort auf dieses System greifst. Die Angebote sind unterschiedlich und so weiter und so weiter. Ich glaube, so der Pentax kriegst du heute ohne so ein Kit-Objektiv, das sollst du auch gar nicht holen. Vielleicht für 200 Euro oder sowas. Damals hat das Ding mehr gekostet. Also wäre mal so eine Geschichte. Wenn du schon ein bisschen Umfang haben willst, wo du wenigstens mal einen Monitor hast, Live-Bild bedingt und solche Geschichten. Auflösung ist auch nicht hinten auf dem Bild, Display toll, aber darum geht es ja gar nicht. Du sollst ja lernen zu fotografieren. Wie gehe ich um mit Zeit? Wie gehe ich um mit Blende? Wie gehe ich um mit den ganzen Betrachten, emotional, Bildausschnitte und allen rum dann? Denn die Zeit bekommst du dafür, weil das Ding nicht schnell ist. Du kannst zwar mal ein paar Tierchen fotografieren, aber der Autofokus ist mit Sicherheit einer der schlechtesten unter anderem. Da gibt es noch ein System, das noch viel schlechter ist, aber da komme ich gleich drauf zu. Und solche Dinge. So, alternativ gibt es natürlich auch Canons. So eine 70D wäre noch gut. Die kriegst du heute auch günstig. Menüführung schon ein bisschen komplizierter und nicht unbedingt immer sehr schnell erklären. Da musst du dich ein bisschen reinlesen. Aber auch da bezahlbar zum Lernen und so weiter. Gut, hat besseres Display. Es geht erstmal nur ums Lernen und um bessere Qualität. Und oder in diesen Bereichen ist es, wie gesagt, ultra wichtig, Top-Objektive zu haben. Das war damals schon so und ist heute immer noch so. Und da passiert auf dem Markt auch ziemlich viel. Wie zum Beispiel, dass die Chinesen vorrücken und intelligent wie sie sind, bauen die wirklich, sagen wir mal, nach alter Retro-Optik diese Objektive nach. Und sind auch sehr wertig. Ich grapsche mir eins hier aus. Das ist so eins. Das ist Metall. Und das ist von der Firma TT Artisan. 21 mm Blendenöffnung 1.5. Reines manuelles Objektiv. Da gibt es keine Automatik. Blende hier ist einzustellen. Musst du vor, sagen wir mal, beim Schärfen offen lassen oder eben halt ein bisschen abblenden, damit du die Schärfe bekommst. Ansonsten ist hier ein Schärfering. Verarbeitung ist gut. Gar keine Frage. Aber welche Schwächen sie hat, komme ich gleich dazu. Jetzt gehen wir mal ins Eingemachte. Und ich sprach eben gerade von der Pentax. Und das gilt für die Canon auch. Da müsste ich jetzt gleich ein Objektiv holen. Oder ich kann es auch beschreiben. Ich gehe jetzt mal auf die Pentax zu. Da haben wir so ein Objektiv, was eine sehr hohe Qualität hat. Für die Pentax, für die Leute, die gerne einen Allrounder brauchen im Bereich der Landschaftsfotografie, da gibt es die Serie von DA, ist das jetzt hier, MSC. Das ist ein Objektiv, was auch gut gefertigt ist. Kein Plastik, auch Metall. Und das ist eben halt dieses mit dem Durchmesser 77 mm, das 14 mm, 1,28 Öffnung. Das ist ein wunderschönes Weitwinkelobjektiv, was von der Vergütung her und Schärfe für den Einsatz draußen, für Landschaftsfotografie oder für enge Räume drin, auch wenn du eben halt Architektur machen willst. A, gibt es die technischen Daten dazu, wenn du im Photoshop tonförmige Verzeichnung ausrechnen musst. Beugungsunschärfe geht, ist sehr gut und bildet eben halt in dem Bereich APS-C alles super ab. Dieses Objektiv zum Einstieg mit zum Beispiel einer Pentax wäre der richtige Weg bezüglich der Landschaftsfotografie. Super verarbeitet und wenn du dann nachher die Daten aus dem Photoshop bekommst, dann ist das schon der Knaller. Grundsätzlich sei aber gesagt, nutze niemals das JPEG-Format. Das ist nur für Schnellschüsse. Nutze wirklich das RAW-Format einer Kamera. Denn der Chipset sieht das, was du gerade machst, rechnet das aus, außer den Gamut, den hat jeder Hersteller selber drin. Das ist also die Weißpunktmessung bezüglich den Charakter eines Bildes. Ich habe es ja neulich schon mal beschrieben, bei einem der ersten beiden Berichte, die ich dazu gemacht habe, was Gamut bedeutet. Also sprich, jeder Kamera interpretiert trotz des richtigen Profils 1998 eben halt, ist doch unterschiedlich. Du musst dann messen mit einer Graukarte oder Weißkarte. So. Objektiv passend für draußen hohe Qualität. Wenn du sagst, ich brauche doch einen Allrounder, weil ich nicht so das Geld habe für solche Dinge, ich möchte aber trotzdem hohe Qualität haben, dann gibt es alternativ das berühmte Tamron-Objektiv, wenn man es denn noch bekommt. Ich weiß es jetzt gar nicht, müsst ihr mal gucken. Das ist das 17-50mm, ein wunderbares Objektiv, wirklich super verarbeitet. Und dieses 70-50mm Objektiv, das ist rattenscharf, durchgängig rattenscharf. Eine gute Alternative, anstatt ein Kit-Objektiv vom Hersteller zu nehmen, ist dieses Tamron-Objektiv als Zoom. 70 bis 50 mm deckt eine Menge ab für Streetfotografie, für Draufhalten, auch sogar Landschaftsfotografie. Schweinescharf, keine Lichtbeugung drin, das heißt fast keine Lichtbeugung drin, keine Säume erzeugtes. War viel im Einsatz damals, auch in der Produktfotografie haben wir das viel verwendet, vor über 15 Jahren. Tatsache ist, das kannst du auch für Multitool-mäßig für sämtliche Kamerasysteme kaufen, mit Canon Bayonet und so weiter und so weiter und so weiter. Würde ich jetzt mal schwer empfehlen für so eine Startgeschichte, die beiden Dinger, deckst es schon viel ab. Dann gibt es Canon und ich mache mir jetzt doch die Mühe und hole mal gerade das andere System dazu. So, liebe Leute, ich habe ja gesagt, ich hole mal das andere System dazu. Von Nikon rede ich jetzt gerade nicht so viel, da bin ich gar nicht mehr so bewandert, aber die haben auch Nikon hat durchgängig immer gute Objektive gehabt. Wenn du ein älteres Nikon-System kaufst, dann ist das auch nicht verkehrt, ne? Ich mache keine Marken mehr, ich sage jetzt nur aus Erfahrungen, wie ich es gemacht habe. So, Canon. Wenn du jetzt zum Beispiel bei Canon so eine 70D hast oder auch eine 7D gibt es ja auch, also kannst du auch kaufen, wobei ich die nicht so gut fand von der Qualität. Da war die 70D komischerweise besser in der Endbearbeitung. Makrofotografie betreiben willst, also Käfer, Blätter, Pflanzen. Die haben ein super Objektiv gehabt, EFS 60mm, Makroobjektiv, knackscharf, super verarbeitet. Jetzt vom ersten Anblick zu Pentax, die richtig Metallgehäuse haben, ist das bei Canon immer irgendwie so Plastik. Ich mag das Zeug nicht. Aber ist egal, dieses Objektiv hat trotzdem einen Vorteil, es ist gut. Also für Canon so ein 60mm Makro nicht verkehrt. Dann für Canon, wie bei der Pentax, ein Weitwinkel. Hierbei gibt es ein Weitwinkel-Zoom. Das 10-22mm von Canon ist auch ein wirklich gutes Objektiv. Ein schöner Allrounder ist natürlich ein Zoom. Kommt aber, wenn man dir sagen wir mal, die Abbildungsleistung nimmt von den 17-50, also wenn ich jetzt das 17, ich habe zwar 7mm weniger, aber das 10mm ist schon extrem, ne? Also würde ich immer das Tamron vorziehen. Das ist einfach um Längen besser. Aber dennoch ein guter Allrounder, wenn du sagst, ich will Landschaftsfotografie machen mit Canon oder überhaupt was mit Natur, dann ist die Kombination 60mm mit den 10-22mm EFS eine gute. So, ich sprach gerade von Canon, da gibt es ja auch eine L-Serie. Für die größeren Boliden, so eine 1D, D1 Mark, sonst was. Die haben diese rote Serie, diese Serie hier, mit dem roten Band. Ist es das Geld wert? In Teilen ja, in Teilen nicht. Kommt drauf an, was du machen willst. Es gab da auch ein paar Objektive, die mehr versprachen als waren. Und dennoch ist es eine teure Serie. Wenn du durch die Bank mit Canon arbeitest, ist zu empfehlen, bei den größeren Boliden, natürlich die rote Serie. Dann, das ist ja für APS-C und so weiter und für Vollformat die rote Serie. Und weil die so gut ist, trinke ich raus erstmal einen Kaffee. Schmeckt gut. Ihr seht schon, ich bin nicht unbedingt ein Freund von diesem System. Aber das hat seinen Grund. Mehr Marketing. Jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Und ich komme auch nachher zu dem Hit, was alle Objektive betrifft. Was die Qualität betrifft. Was, da schmeißt du dich zurück. So, also. Einstieg, Tamron, so ein Zoom, top verarbeitet, asphärisch, Weitwinkel, Pentax aus dieser Grünserie, sehr gut. Für die Canon-Leute, die anfangen wollen, sie sagen mal, das System ist mir sympathisch, es geht auch ein bisschen Sympathie, aber manchmal ist das Gehäuse drumherum oder die Marke nicht so wichtig, komme ich später noch zu. So, und dieses Objektiv Spitzenklasse. Und dieses Objektiv, sagen wir mal, für einen Anfang, aber auch für einen Allrounder, auch für einen Profi, immer noch gut. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Bereich, das ist nur Allround. Wenn ich jetzt das rausziehen würde, was das Bessere immer ist, sind diese zum Beispiel diese beiden Brennweiten. Was unterscheidet die? Zoom, zu. Festbrennweite. Grundsätzlich sei gesagt, auch wenn es vielleicht nervig ist, ein Objektiv zu wechseln, Festbrennweiten haben die höchste Abbildungsleistung, die beste. Es sei denn, jetzt kommt wieder, es sei denn, beim Film sieht das manchmal auch anders aus, also Kinokameras, da gibt es natürlich auch Objektive, die sind so teuer, da kannst du dir ein Auto für kaufen. Die schaffen das dann auch als Zoom. Aber ich bin selber jetzt vor 3 Jahren oder 4 Jahren auf etwas reingefallen, weil ich zu viel YouTube geguckt habe. Und also es ist interessant, es ist auch informativ, aber ich bin darauf reingefallen, auf so eine blöde Kampagne für Kinokameras. Da war ein chinesischer Hersteller, ist das glaube ich, DZO Films, und hat dann, sagen wir mal, die machen auch Cinema Zooms, und da habe ich mir ein 20-70mm geholt, war von der Verarbeitung, als ich auspackte, wow, geht alles sauber, alles leicht. Die Abbildungsleistung, Katastrophe. Wie kann man so dermaßen Menschen verarschen? Und da wird das eine riesen Marketingkampagne hinter. DZO-Film, da musst du das holen und das holen. Nein, das war es dann nicht. Dann soll man doch wieder bei Marken bleiben. Wobei es gute chinesische Hersteller gibt. Also nehmen wir mal an, für die Kinokameras so ein Mikroobjektiv. Da lachen die meisten erstmal auch drüber. Die sind rattengeil. Für Kino reicht das aus. Da darf auch mal ein bisschen tonnenförmige Verzeichnung drin sein. Das ist nicht das Thema. Weil es ist ein bewegtes Bild. Das darf mal sein. Aber Schärfeleistung, Bokeh, Punktschärfe und also wirklich toll. Also es gibt auch gute Sachen. Also wie gesagt, jetzt haben wir ja so mal gelernt, Zooms haben Nachteile. Das fängt ja mit schon an, ob ein Zoom durchgängig, sagen wir mal, die Blende halten kann. Das können die günstigeren in der Regel nicht. Wenn sie es können, wird es schweineteuer. Abbildungsleistung, aber aufgrund der zu vielen Elemente teilweise, manche sind auch weniger drin, ich weiß nicht, wie die da immer drauf kommen, auf jeden Fall nicht mehr glücklich. Festbrennweiten liefern auf jeden Fall ein besseres Bild. Ich will da technisch auch nicht weiter drauf eingehen. Ich sage ja nur Empfehlung. Wenn ich das machen würde, würde es Tage füllen. Ne? Niemals ein Makro zumullen. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel 70-300 mm Apo von Sigma war so eins. Das war zwar schon ganz gut, aber kommt daran nicht ran. Das war ja ein Tele mit einer Makrofunktion. Komme ich gleich auch nochmal zu. Also das sind die zwei besseren Brennweiten. Ich mache es jetzt. So, da, ich sprach ja gerade von so einem Objektiv, ja, von TT Artisan und Artisan, wie sie heißen, top verarbeitet. Gibt es gar keinen Zweifel. Das ist alles solide, stabiler Ring. Wie ihr hört, wird hier jetzt Qualität suggeriert. Ja, wird Qualität suggeriert und tja, welchen Nachteil hat es? Also, ich bin auch da mal nicht reingefallen, aber ich wollte es einfach mal wissen. So ein Ding kostet nämlich gar nicht viel. Wirklich Knöpfe. Schön Gewicht. Ich mag es ja, wenn Kameras schwer sind. Das ist immer ein Vorteil. Liegt besser in der Hand als zu leicht. Ja, was ist der Nachteil? Scharf machen die auch. Sagen wir mal bei der Lichtbrechung oben, wenn du Gegenlicht hast, die Sonne strahlt rein, auch ein schönes Sternchen, gar kein Problem. Aber welchen Nachteil hat das? Man denkt ja, ich baue das mir mal davor und fotografiere einen Raum. Also wir machen in diesem Studio vier Räume, Sets, Kojen, zum Beispiel für Küchen, Badezimmer und so weiter. Und ich sage mal, ich lege mir das mal an und sehe erstmal die Daten, die da rauskommen, auf den ersten Blick roh, wunderschön. Aber dann kam das Problem. Erstmal ist für diese oder sind für diese Dinge keine wirklichen Daten hinterlegt, weil es hat sich noch keiner die Mühe gemacht, sagen wir mal, die Dinge auszulesen und dann zu berechnen, dass sie korrigiert werden. Also Korrekturdaten. Aber egal, was ich gemacht habe, ich habe auf dem manuellen Weg versucht, die tonnenförmige Verzeichnung, also sprich gerade Linien, die entstehen, wenn, sagen wir mal, auch selbst im mittleren Drittel, wo der Chipsatz das abdecken sollte. Also ich sag jetzt mal, ich kann es hier auf dem Bild ja machen, von da nur und von hier nur, aber nicht von oben bis unten, habe ich ja zumindest schon mal so eine Sache, dass ich sage, du musst es wenigstens in dem Bereich schaffen, damit ich einen Ausschnitt machen kann. Schaffen die nicht. Du hast, wenn du einen Schrank fotografierst, diesen Effekt. Grob gesagt, wie so ein Ei. Und du kannst da machen, was du willst. Mit Transformieren, Objektivkorrektur, du kriegst die, habe ich es in der Mitte gerade, geht es oben raus, wie ein Trapez. Eigentlich grottenschlecht. Das ist das Geld in dem Fall für solche Sachen nicht wert. Also fotografiere nie mit so einem Krimskrams, der so ein paar Knöpfe kostet, irgendwie Architektur. Es sei denn, du sagst, ich möchte das als Effekt verkaufen. Schlecht. Für Landschaftsfotografie, wenn du draußen, sagen wir mal, ein günstiges Objektiv haben willst, wie jetzt hier mit dem Pentax, was diese Verzeichnung übrigens nicht hat, kannst du es zur Not nehmen und trotzdem schöne Aufnahmen mit Nebel, bei den Bäumen draußen in der Landschaft, kannst du es doch verkaufen als Erdkrümmung. Ja, aber im Grunde genommen gut verarbeitet, leider in der Endberechnung, irgendwo muss es ja mit dem Geld hierher kommen. Ja, leucht. Ich weiß es nicht, woran das liegt. Die sind eigentlich sehr gut. Vergütung war auch top, muss ich sagen. Sehr neutral. Und trotzdem, klar, haben sie es nicht geschafft, das hinzubekommen, dass man gerade Linien bekommt. Wenigstens in dem Bereich. Wäre ja mal wichtig. So, jetzt kommen wir zum Bereich der ultimativen Objektive. Also, da gibt es so einige Hersteller. Wir nehmen jetzt mal die ganzen Standard-Japaner raus. Also nicht Nikon, nicht nicht dieses oder jenes, nicht diese Marke oder sonst was, Kano oder so weiter. Sondern es gibt auch Fremdhersteller und die sind schon lange, lange auf dem Markt. Die sind so alt wie die Fotografie bald schon. Mittlerweile natürlich auch mal verkauft worden, aber die haben wenigstens eins beibehalten, nämlich die Qualität. Also, wenn es um Hersteller geht für gute Objektive, nenne ich jetzt mal ein paar Marken. Carl Zeiss. Leica, Elmarit und solche Geschichten. Schneider Kreuznach, wenn es in Teilen die auch noch gibt. Für kleine, ja, glaube ich nicht mehr. Aber jetzt kommt der absolut ultimative Hersteller für eine supergeile Abbildungsleistung, ist der Name Voigtländer. Schon mal gehört? Ja, schon Metall. Voigtländer. Das sind Objektive, na, ein bisschen dreckig. Das sind Objektive, die ihresgleichen suchen. Blendenöffnung, guckt euch mal das an. Und das ist hier zum Beispiel eine 1,4 58 mm. Ein Objektiv, was heute noch gebaut wird, und die gesamte Strecke von Voigtländer sind nur spitzenmäßig. Sind nicht ganz günstig, ne? Aber wenn ich jetzt was vorziehen dürfte vor Carl Zeiss und den anderen Marken, ist Voigtländer für mich der absolute Favorit. Und das hat sich neulich bestätigt, was heißt, das ist schon wieder 2 Jahre alt, durch das Video, ein amerikanischer Filmmaker, der hat sich einfach mal für Fotokameras die Objektive rausgezogen, weil er das auch gelesen hat, dass die gut sind. Und hat sich die Dinger vor Kinokameras geklemmt, in dem Fall von Z-Cams, Vollformat wohlgemerkt. Und dem ist die Kinnlade auch runtergefallen. Das verlinke ich mal, dass das möglich ist. Und dies Verrückte ist, selbst wenn die für APS-C angeboten sind zum Großteil, und ich sprach ja auch bei den Großformatgeschichten, großer Bildkreis benötigt, damit du drin verschieben kannst und alles scharf kriegen kannst, das mit dem Rückteil, ist das mit den Dingern möglich. Du kannst also auch Vollformat machen, obwohl die dafür nur gerechnet war. Und das ist jetzt der Grund, wo ich sage, damals waren die Großformatobjektive besser gerechnet, als was heute hier in diesem Krimskrams unterwegs ist. Diese Objektive, ich kriege da kein Geld für, sind einfach nur spitzenmäßig. Das ist zum Beispiel so ein geiles Porträt schon und Street-Fotografie-Objektiv 58 mm. Knack, scharf, keine Säume und alle Linien gerade. Das, wenn du das bei Photoshop einliest, benötigt nicht mal eine Korrektur. Und das macht die Marke aus. Die haben zum Beispiel Objektive, die haben eine Blendenöffnung von 0,95. Du kannst bei offener Blende schießen und hast trotzdem das, was du haben willst. Das ist für die Filmindustrie ja sehr interessant. Da komme ich irgendwann auch mal zu, warum du nicht abblenden sollst. Weil die Film immer mit eigentlich in der Regel zu 90% oder 95% würde ich mal sagen, nur mit offener Blende. Das hat auch seinen Grund. Und ja, dieses Objektiv ist Spitzenklasse. Guckt mal bei denen auf die Seite und schaut euch mal da an, was es da so gibt. Und dann vergleicht mal aus Spaß so Seiten von Artisan, TT-Artisan, wie sie alle heißen. Und dann fällt euch irgendwas auf. Die bauen, kopieren eigentlich oder versuchen zu kopieren die Leica-Objektive. Zum Beispiel TT-Artisan, wenn man sich hier drauf das anguckt, die Beschriftung in Gelb, die hier drauf ist, hier oben, dann ist die ganz klar kopiert von Leica. Auch sogar die Typo, das ist schon fast verboten, was sie hier machen. Aber egal. Grundmäßig solide gearbeitet, aber wahnsinnige Nachteile. So, Teil 2. Wie arbeite ich? Klar habe ich auch ein paar Canons. Ich habe sogar noch eine alte 1D Mark sonst was. Die ist schon über 10 Jahre alt. Wenn ich Bock habe, fotografiere ich mal mit der. Wie ihr merkt, mich interessiert nicht unbedingt der Pixelwahn und so weiter, weil ich weiß ja, was ich tue. So, dann habe ich noch eine Nikon, hier, wie auch schon mal gesagt, hier filme ich gerade mit der, eine Nikon Z6. Dann habe ich auch früher viel Pentax gehabt. Da resultieren die Objektive noch. Und digitale Rückteile wie Phase One habe ich heute nicht mehr. Hasselblatts habe ich auch gehabt. Da hatte ich dann die Phase One Back drauf gemacht. Und wenn ich mit Großformat fotografiert habe, habe ich einen Rückteil gehabt für das Back einer Großformatkamera. Das konnte ich so nutzen und mit so einem Stitching-Rahmen, den es von Phase One gab, sehr teuer, konnte ich das Back hinten auf den Mattscheibenrahmen verschieben und konnte eben 3 bis 2 Teilbilder machen, Riesenbild ausgerechnet und so weiter und so weiter. Lief alles über die Phase One Software, die eigentlich sehr gut ist. Jetzt kommen wir zu dem völligen Außenseiter, sagen wir mal, Sigma. Sigma. Sigma-Kameras sind sehr spezifisch, muss ich schon sagen. Das ist so eine Sigma-Kamera. Das ist auf jeden Fall ein Bolide, eine SD1 Merrill. Und diese SD1 Merrill, damit kannst du natürlich sicherlich sofort mit lernen zu fotografieren, weil sie nämlich alles nicht drin hat, was die heutigen Kameras so brauchen oder haben oder tun. Aber sie machte 45 mm, 48 mm, weiß ich nicht mehr genau. 45, 48 mm oder macht sie, das hat mich nie so richtig interessiert. Und mit einem speziellen Aufwand in der Software von Sigma kannst du die auch noch über 100 mm hochblasen. Ja, diese Kamera verzeiht überhaupt nichts. Für Modefotografie an sich, jetzt wenn es um bewegte Bilder geht mit Models, ist sie die schlimmste Kamera, die es gibt, weil äußerst schlechten Autofokus, Speicher dauert Ewigkeiten, teilweise 7 bis 8 Sekunden, bis das Bild gespeichert ist. Und dann geht es bis weiter. Du kannst zwar vorausschießen, tak, 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 aber dann wartest du so 2 Minuten, bis die Sachen abgespeichert sind in voller Auflösung. Was macht die denn aber so besonders? Besonders macht sie dieser Chipsatz, das ist der Infrarotfilter hier hinten, ne? Ihr seht das hoffentlich, da. Der ist ziemlich klein, der ist sogar kleiner noch als die Kleinbild. Aber es ist der einzige Chipsatz auf der Welt, der rot, grün, blau fotografieren kann. Ein Fovenchipsatz. Nicht wie bei allen anderen Kameras, wo auf den Chipsätzen Mikrolinsen sind, wo anteilig so und so viel rot, grün, blau und noch und was weiß ich nicht, alles Grünfilter drauf gedampft sind. Die lügen dir zum Beispiel das Licht sogar teilweise vor, weil sie müssen ja das elektronisch produzieren und umsetzen. Die Kamera sieht das, was du auch siehst. Habe ich hier irgendwo einen kleinen roten Fleck bezüglich durch so eine Lichtschimmerung, dann sieht die das. Werden die anderen vielleicht sagen, das wird weggerechnet. Das ist da nicht mehr so drin. Aber dein Skinton ist noch irgendwo da. Aber die hier ist exzellent für Echtheit. Farbechtheit und aber auch Schärfe. Die war schon seinerzeit sehr weit voraus. Leider ist dieses ganze Projekt irgendwie ein bisschen gestorben, Gelder oder was auch immer, weil sie konnten sich mit dem Fovenchipsatz irgendwann nicht mehr richtig durchsetzen, weil ich glaube, ich weiß nicht, woran es liegt. Ob die Geschwindigkeit des Speicherns irgendwie nicht möglich war oder was auch immer. Diese Kamera kostete damals ein Vermögen und als dann die zweite Serie rauskam, haben viele Leute das Geld wieder zurückbekommen. Weil die diese Schwächennummer hatte, aber die wollten ja am Markt bleiben und in die nächste Entwicklung reingehen. Also die SD1 Merrill ist eine super Kamera eigentlich. Menüführung, ich habe jetzt keine Speicherkarte drin, ist ziemlich simpel gehalten. Und du kannst also viel hier machen, aber nicht viel wirklich. Du hast nämlich zum Beispiel gar kein Live-Bild. Und das macht ja die Fotografie aus. Wenn du fotografieren kannst, brauchst du das alles hier auch nicht. Also du hast hier oben, wenn überhaupt, nur Einzelbild, Serienbild, 10 Sekunden, 2 Sekunden ab, also auch mit dem Ding und so weiter und Automatik. Ansonsten ja, kannst du so ein bisschen was abspeichern, S-Funktion, A-Funktion, Programmfunktion und M. Ich schieße natürlich nur mit M und dann gibt es noch so drei Positionen, wo du was abspeichern konntest. ISO-Schalter und mehr nicht. Das konntest du noch das RAW einstellen oder JPEG oder beides schießen, das war's. Gute Objektive hier dringend notwendig, weil sie kann's. Ganz einfach. Je besser das Objektiv, noch besser die Qualität, extrem, extrem besser die Qualität als so manch anderer Markenhersteller, also wie Canon und so weiter und so weiter. Diese Kamera viel für Produkt verwendet, viel für Food, konnte auch live nur über die Sigma Software. Davon abgesehen komme ich gleich sowieso zu, alle Sigma Kameras sollte man nur mit dem eigenen RAW-Konverter, also bearbeiten. Diese Plugins, die es da gibt von Photoshop, sind dann nicht da wirklich mehr gut, weil die haben ein paar Eigenschaften, die haben die anderen ja nun mal nicht, allein durch den Chipsatz. Eine Ultra, also für Langzeitbelichtung oder sagen wir mal dunkle Umgebung, ist das die schlechteste Kamera, die es gibt. Die musste immer nur bei der feinsten Auflösung schießen, also in dem Fall 100 ASA, gehst da drüber, kommt schon Rauschen. Aber wenn du die gehalten hast und du hast genügend Licht mitgenommen, im Studio, für Beauty, Haare und solche Sachen, mit dem passenden Objektiv davor. Unerreichbare Qualität. Das ist so brillant. Underdog. Und da ich ja nur gerne auch andere Wege gehe und mir das wichtig ist, dass der Kunde immer das bekommt, in der höchsten Qualität, bleibe ich jetzt mal dabei, arbeite ich auch bis heute sehr viel mit diesem Boliden hier. Auch noch Sigma. Ja? Einfach Sigma Kameras. SD und SD Quadro H, das sind die letzten Boliden, die, glaube ich, das waren die letzten, die den Fovo-Chipsatz drin haben. Und mittlerweile, wenn du heute so eine Sigma kaufst, ist ein Bayer-Chipsatz drin, also von Sony oder sonst was eingekauft. Gut gemacht, die haben sich dann, sagen wir mit den Erfahrungen hier drin, auseinandergesetzt, während die anderen, sagen wir mal, in dem Mainstream geblieben sind und haben den oft dann halt verbessert. Aber heißt nicht, dass die Kamera an sich besser ist. Also bezüglich die neueren. So. Also bin ich auch mal dem Pixelwahn verfallen und habe dann mal irgendwann für Studio die Kameras geholt. Die hat mich in den ersten Momenten doch überzeugt bezüglich der Bildqualität und ist immer noch nicht schlagbar. Also, diese Kameras produzieren genauso wie die da. Was haben wir hier gerade? Die SD. Nehmen wir mal gerade die größere. Also vom Printprinzip genau wie die andere, nur noch ein Chipsatz. Ich glaube 38 oder 39 MBD und die macht knapp 50. Diese hier. Hat aber auch Nachteile. Das hat Sigma bis heute nicht begriffen. Sigma ist ein System, was wirklich ein bisschen eine Randerscheinung ist. Die werden da nie großes Geld mit verdienen. Die wollen sie auch gar nicht, weil das eigentlich ein Objektivhersteller war. Aber wenn sie was rausgebracht haben in dem Profibereich, war es für Studiofotografie ist das eine super Kamera. Natürlich auch für draußen, aber nichts für Schnelles. Denn das, was sie bis heute nicht gelernt haben, das geht zwar ein bisschen schneller. Die Prozessoren hier drin brauchen Ewigkeiten, damit irgendwas gespeichert wird. Licht, immer noch das Problem, wenn du zu wenig hast, fängt es an zu rauschen. Aber hast du genügend Licht oder belichtest du richtig, sind die Daten trotzdem völlig anders als alle anderen Hersteller. Das ganze Modul, also das sind hier Batteriebacks drunter, die sieht ja ein bisschen so aus dann, wenn man die abnimmt, erstmal so wie so eine kleine Sony. Du brauchst unbedingt das Back da drunter, weil die unwahrscheinlich Strom fressen. Auch das ist ja auch schon mal wieder ein Nachteil, wenn man das so nimmt. Und ich mache das mal gerade fest. So. Die hat ja den elektronischen Sucher drin, das andere war ja eben Spiegelreflex. Ich will keine Werbung hier für Sigma machen. Ich sage ja nur, warum ich damit so arbeite. Aber weil sie diesen Fovo-Chipsatz hat, erreicht die Daten, die nicht erlogen werden können. Sie sind einfach real, also relativ real. Insofern relativ real, auch da kommt ja wieder ein Gamut-Bereich dazu. Du musst richtig messen und Farb und so weiter. Ich schieße hiermit nur RAW. Immer bei allen Sachen schieße ich mit RAW. Und dann geht das ab in den Workflow von Sigma in den Kompressor. und die Rohrdaten werden bearbeitet. Das Schöne bei Sigma ist aber, dass die Daten eigentlich völlig unverändert sind. Wenn Nikon, sagen wir mal, schon eine Beschneidung vornimmt im Bereich des Rauschens, das ist auch bekannt. Nikon hat ein Rohr, was kein echt wirklich nicht ein richtiges Rohr ist. Das hat wird schon mal in Teilen vorverarbeitet, damit eben es nicht so rauscht. Dennoch sind die Daten gut. Ja, ich sag nur, die machen real. Die macht zu 98% real. Und Canon weiß ich jetzt gar nicht. Und die Daten sind, glaube ich, relativ real. Sony kann ich nicht mitreden. Hatte ich früher mal. Ist schon lange her. Mache ich gar nicht mehr. So. Jetzt geht es aber mal weiter. Also, wir haben diese Systeme. Ich rede jetzt nicht davon. Wenn ihr so ein Ding kriegt, ihr das heute auch schon günstig. Du musst aber... Verarbeitung ist top, ja. Also ist alles sehr massiv. Gutes Gehäuse, schwer mit den Objektiven, da wird es richtig schwer, weil Sigma hat ja diese A-Serie und diese ganzen Geschichten, die brauchst du nämlich auch. So, jetzt geht's noch weiter. Du kannst hier von diesen Sachen, die ich vorhin sagte, zum Beispiel bei dem Hersteller nicht so ein Funklender-Objektiv draufsetzen. Dafür gibt es keinen Adapter, weil Sigma hat ein eigenes Bajonett, das SA-Bajonett, was ähnlich klingt wie vom Pentax, ist aber nicht das gleiche. Und die Objektive von Sigma sind eigentlich durch die Bank eigentlich sehr gut, auch gut verarbeitet. Jetzt kommt aber der Nachteil, wo man sich ein bisschen, ich sag, betrogen fühlen könnte. Ich weiß nicht, warum das so ist. Wenn ich mit anderen Systemen arbeite und du hast eine Lichteinwirkung, die überstrahlt, also wie als würde die Sonne blenden, dann ist bei allen anders schön neutral. Die macht grüne Flecken dann. Kommt in der Seite grün rein. Du brauchst hierfür definitiv Gegenlichtblenden. Oder ab. Selbst bei dieser Blende draußen musst du das abhalten. Würde ja schon nerven. Ist auch so. Es nervt auch. Aber dennoch, für mich ist wichtig, der Kunde soll die beste Qualität bekommen. Und jetzt kommt der Riesenunterschied. Und das ist jetzt gerade gestern passiert. Ich habe einen Auftrag reinbekommen, wo ich Daten überarbeiten muss für jemanden, für einen Küchenhersteller. Und ich muss die überarbeiten, insofern Qualität ohne Retusche machen. Bin ich halt so ein Crack drin. Und dann gucke ich mir so die Daten an. Die machte, ich glaube, über 6000 mal so und so viel war die groß, die Daten. Pixel. Und guck so, ich nehme immer zum Spaß mal in die Schärfe rein, wenn die dann irgendwas machen oder so. Detailgenauigkeit. Das Bild gesamt gesehen sieht erstmal gut aus, aber wenn du auf 100% und 200% reinguckst in die Daten, sagst du, das war mit Sicherheit mit einer Canon geschossen, wie das aussah. So eine 5D oder so. Könnte aber auch, ja, glaube ich, es war eine 5D. Und habe gesagt, wow, gute Objektiv, ich sehe ja die rote, raus, ich übertrinke. Und wenn ich hier mit in die Arbeit gehe, dann sind die genauso scharf, wie unser Auge sieht. Also das heißt, kein Rauschen, gar nichts, Farbe und allen hin und her. Das macht diese Kameras aus, deswegen bin ich dabei geblieben. Ich habe die bis heute nicht verkauft, ich arbeite damit. Wenn ich mich heute entscheiden müsste, nochmal ein System zu kaufen, gut, dann wäre Sigma jetzt mal komplett raus. Die Zeit sind dann für mich vorbei, wo ich zu viel Zeit investieren muss. Aber solange ich sie noch habe, benutze ich sie, damit der Kunde das Beste bekommt. Also gehe ich auf die Jagd und gucke mir mal an, was aktuell auf dem Markt ist. Könnte sein, dass auch mal so eine Fuji wird, eine große. So eine 100er. Die Daten, die ich mir angeguckt habe, waren auch schon nicht schlecht. Aber, wie gesagt, obwohl die vielleicht ein bisschen weniger macht wie so eine D5 oder sowas, ich brauche 100% Reinkommen, sind die Daten um Längen besser als das, was Canon und die andere Sachen da von den Herstellern produzieren. Die Daten sind einfach nur spitzenmäßig. So, das ist das Thema von diesen Sigma-Kameras. Die Eigenschaften will ich gar nicht weiter drauf eingehen, weil dafür gibt es 1000 Kanäle draußen, die das auch behandelt haben. Grundgedanke ist also Sigma Kameras aus dem Bereich mit Fofenchipsatz, Zeit mitbringen, nichts für schnelle Geschichten, Studiofotografie exzellent, Landschaftsfotografie mit Stativ draußen auch gut. Architektur, wenn du auf Stativ arbeitest, sowieso auch gut, weil die Objektive dafür sind gut. Bedenke nur, du kannst keine Fremdhersteller hier dran setzen. Ist nicht drin. Du musst das nehmen, was in deinem Repertoire ist. Nachteil bei diesen SD Quadros war, du musst wirklich das Objektiv kaufen, was dafür, sagen wir mal, angedacht war. Du kannst nicht, sagen wir mal, so ein älteres SA-Objektiv hier dran machen. Das funktioniert nicht. Das hat auch was mit den Einbautiefen zu tun. Deswegen sieht man hier so diesen komischen Cube. Warum die auch immer das so gemacht haben, irgendwann stößt wahrscheinlich hinten beim Schärfen oder durch Einbautiefe das an den Infrarotfilter. Also es ist nur eine ganz spezielle Serie. Wenn wir jetzt aber, und jetzt kommen wir wieder zurück, zu einem der besten Zooms für die Fotografie Allrounder wieder nehmen würden, sollen, wollen oder wie auch immer, alternativ zur Tamro-Objektiv, was für ältere Kameras sehr gut ist, aktuell würde ich sagen, bleibe ich bei, ist das Sigma 1835, das schärfste Zoom, was auf dem Markt ist. Mit einer tollen Blendenöffnung und 1.18, das musst du mal finden, das ist schon ein Bolide. Das ist ein Objektiv, was als Zoom begehrt. Ja? Da brauchen wir nicht drüber reden, das ist schon ein ganz tolles Ding. Und ihr werdet es kaum glauben, selbst in der Kinoindustrie wird dieses Objektiv, was eigentlich aus dem Fotobereich kommt, gerne genommen. Weil es so knackscharf ist und sehr gute Punktschärfe hat und eine Blendenöffnung 1.18 durchgängig. Nicht billig, aber noch immer bezahlbar. Kann ich nur jeden wärmstens empfehlen für all diese Kamerasysteme, wo es Bajonett für gibt, was die dafür liefern, das vorziehen, bevor du vom Markenhersteller das eigene nimmst. Das ist das beste Zoom, was auf dem Markt ist. Wirklich, könnt ihr mir glauben. Wenn man da die Abbildungsleistung sieht, und ich sehe dann, wenn von Hersteller irgendwo auf der Messe meine Bilder auf 6 Meter Größe, und das habe ich damit gemacht, da siehst du keinen Fehler. Gar nichts. Einfach nur fantastisch. Das ist ein Ding, was ich jederzeit empfehlen kann. Naja gut, das war jetzt mal zum Thema Underdog, Anfang mit Fotografieren. Also tust du am besten, wenn du einfach dir ein System kaufst, wo du einfach mal nicht die Hilfestellung bekommst, sondern wirklich nur mit, damit du nicht enttäuscht bist, mit guten Objektiven arbeitest und dann sagst du, wow, das habe ich selber geschaffen, das habe ich gemacht. So lernst du ja auch nur, und wenn es autodidaktisch ist. Weil, wie gesagt, manche machen den Ausbildungsberuf nicht mehr oder weil er ja freiwillig ist. Würde ich so manchen Agenturen mal empfehlen, wenn sie so lustige Personen einstellen, die dann losziehen mit der Kamera und gar nicht wissen, was sie tun. Also das muss ich, also qualitativ, was dabei rauskommt. Das finde ich wirklich tragisch. Also ihr habt jetzt mitbekommen, worauf ich hinaus will. Du sollst Spaß haben an der Fotografie. Du sollst, Fotografie macht ja auch Spaß. Fotografie ist übrigens auch wichtig. Das sind Zeitzeugen. Und gerade wer draußen ist Streetfotografie betreibt, finde ich auch eine wunderschöne Sache. Ich möchte dazu auch noch mal ein paar Empfehlungen aussprechen. Und zwar, ich habe ja gesagt, nachher verlinke ich oben, im, leider nur für die Leute, ich kann es aber nachher noch mal, nein, ich mache das anders. Ich werde das verlinken. Das ist ein bisschen zu lang, die Adresse, das auszusprechen, das merkt sich ja kein Mensch. Also zum Thema Vorklärungsobjektive. Ihr könnt auch mal Stichwort YouTube, dann brauche ich für die Leute, die jetzt noch hören, gebt mal ein Micro for Thirds Vorklärungsobjektive, dann seht ihr schon, dann kommt ihr auf den Kanal aus Amerika, der eben halt Filme in der Filmindustrie diese Objektive benutzt. Und dann werdet ihr wahrscheinlich schon überzeugt sein, was da geht, geht erst recht bei der Fotografie. So, und dann, dann möchte ich noch sagen, was der Hintergrund war. Der Hintergrund war einfach, ihr sollt Spaß dran haben, aber ihr sollt euch nicht auf diese Apps verlassen, die es da gibt. Und dann seid ihr enttäuscht, ich habe doch das Ding gekauft und das kriege ich nicht das gleiche raus. Auch das, was bei YouTube immer gezeigt wird, sind ja nur situationsbedingte Dinge. Ihr sollt Spaß haben, nachdenken, um ein gutes Ergebnis zu bekommen. Und wie gesagt, das Ergebnis zählt. Aber der Weg dahin ist doch ein bisschen Wissen. Und ich möchte, dass dieses Wissen, was man braucht zur Fotografie und Film, nicht verloren geht. Das kann keine dieser Sachen ersetzen. Also YouTube und Co. In diesem Sinne und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.